Jahrelang wurde es vertuscht. Zeugen wurden bedroht, Aufklärer eingeschüchtert. Doch jetzt kommt alles ans Licht. In Großbritannien terrorisierten sogenannte Grooming-Gangs als organisierte Vergewaltigerbanden über Jahre hinweg ihre Opfer. Mindestens 250.000 Fälle bislang sind bekannt. Die Behörden schwiegen im Namen des Antirassismus. Bei Auf 1 erfahren Sie die Details eines Skandals, der nun ein ganzes Land erschüttert. Außerdem in dieser Sendung vor dem AfD-Parteitag. Erfurter Schulen bereiten sich auf Terror der Antifa vor. Und so einfach können sie etwas für die Meinungsfreiheit tun und dabei 200.000 Dollar gewinnen. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Zum Schwerpunkt des Tages, den vertuschten Gruppenvergewaltigungen in Großbritannien, kommen wir gleich. Doch zunächst ein Überblick über die wichtigsten Meldungen vom heutigen Mittwoch. Im Nahen Osten gerät der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran erneut unter Druck. Die israelische Armee hat am Mittwoch offiziell neue Angriffe im Libanon bestätigt. Nach Angaben des Militärs wurde ein verdächtiges Fahrzeug der Hisbollah attackiert. Zuvor soll die Miliz Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert haben. Bereits in den vergangenen beiden Tagen war es zu Kampfhandlungen gekommen. Diese wurden von israelischer Seite jedoch nicht offiziell gemeldet. Beobachter werten die jüngste Entwicklung als mögliches Zeichen für eine weitere Eskalation durch Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Einige sehen darin auch einen Hinweis darauf, dass die Regierung den Waffenstillstand zunehmend torpedieren will. Teheran hatte weitere Verhandlungen von einem Ende der Angriffe im Libanon abhängig gemacht. Schulen im Raum Erfurt wurden offenbar angewiesen, sich auf erhebliche Beeinträchtigungen durch die Antifa-Proteste gegen den AfD-Parteitag am 1. Juli-Wochenende vorzubereiten. Das geht aus einer Pressemitteilung der AfD-Landtagsfraktion Thüringen hervor. Demnach sollten Schulen die Zeugnisvergabe am vorausgehenden Freitag nach Möglichkeit auf den Vormittag vorziehen. Außerdem seien Maßnahmen zum Schutz der Gebäude empfohlen worden. So sollten Fenster und Türen verbarrikadiert werden. Beim Schulamt Mittelthüringen wurde nach Angaben der Fraktion sogar ein Krisenstab eingerichtet. Er soll eine möglichst störungsfreie Heimfahrt der Schüler gewährleisten. Für Kritik sorgt dabei ein offensichtlicher Widerspruch. Denn auf eine parlamentarische Anfrage der AfD erklärte die CDU-geführte Landesregierung zugleich, ihr seien keine konkreten Gefährdungen durch die Proteste bekannt. Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Danny Jankowski, reagierte darauf mit deutlicher Kritik. Er fragte wörtlich, wozu denn diese Maßnahmen, wozu ein Krisenstab? Der US-Pharmakonzern Moderna will offenbar weitere Produktionsstätten für mRNA-Präparate in Deutschland aufbauen. Dafür erwartet das Unternehmen indirekt Unterstützung durch die Bundesregierung. Das deutete Moderna-Chef Stéphane Bancel in einem Gespräch mit dem Handelsblatt an. Demnach laufen bereits Gespräche mit Berlin. Nach Angaben Bancels könnte Moderna Produktionsanlagen von BioNTech übernehmen, die das Mainzer Unternehmen schließen will. Zugleich machte der Konzernchef deutlich, dass er die Verfügbarkeit von mRNA-Produktionskapazitäten als strategischen Vorteil betrachtet. Wörtlich erklärte er, dass es bald keine mRNA-Produktionskapazitäten mehr in Deutschland und Europa geben wird, ist ein massives Souveränitätsproblem. Damit verbindet Moderna den möglichen Ausbau seiner Präsenz in Deutschland auch mit geopolitischen Argumenten. Gentechnisch veränderte Lebensmittel müssen in der Europäischen Union künftig teilweise nicht mehr gekennzeichnet werden. Das hat das EU-Parlament am Mittwoch beschlossen. Betroffen sind Pflanzen, die mit sogenannten Genscheren verändert wurden. Für diese Produkte sollen künftig auch bestimmte Umweltprüfungen vor der Zulassung entfallen. Kritiker warnen vor weitreichenden Folgen. Denn auch Felder mit entsprechenden veränderten Pflanzen müssen künftig nicht mehr gesondert gekennzeichnet werden. Dadurch könnte sich die Verbreitung gentechnisch veränderter Pflanzen deutlich schwerer nachvollziehen lassen. Es sind Zahlen, die erschüttern. Genannt wurden sie mitten im britischen Parlament. Hunderttausende Frauen und Mädchen sollen in Großbritannien Opfer sogenannter Grooming-Gangs geworden sein. gemeinsam Banden von meist muslimischen Gruppenvergewaltigern. Zu diesem Ergebnis kommt die unabhängige Kommission Rape Gang Inquiry, auf Deutsch Untersuchung zu Vergewaltigerbanden. Initiiert wurde sie vom Unterhausabgeordneten Rupert Lowe von der Partei Restore Britain. Die zentrale Aussage des mehr als 200 Seiten starken Berichts lautet: In Großbritannien wurden laut den Autoren mehr als 250.000 junge weiße Mädchen in diesem Jahrhundert vergewaltigt, größtenteils von muslimischen Männern und das meist über Jahre hinweg mehrmals täglich. Diese Zahl stammt dem Bericht zufolge bereits aus dem Jahr 2019. Inzwischen dürfte sie noch deutlich höher liegen. Für Rupert Lowe geht es dabei nicht nur um die Verbrechen selbst, sondern auch um die politische Verantwortung.
Dieser Bericht betrifft jeden Winkel des Landes und er beinhaltet ein Versagen der britischen Führungsschicht. Und mit britischer Führungsschicht meine ich selbstverständlich, Minister, den öffentlichen Dienst, die Kommunalverwaltungen, Sozialdienste, die Polizei, die Justiz, den Gesundheitsdienst und die Medien.
Denn über Jahre wurden die Vergewaltigungen nach Ansicht der Autoren von Politik und Medien systematisch verdrängt oder verharmlost. Berichterstattung und Ermittlungen seien immer wieder durch Rassismusvorwürfe erschwert worden. Besonders bekannt wurde der Skandal um die pakistanisch-muslimischen Vergewaltigerbanden in der englischen Stadt Rotherham. Dort geht man von mindestens 1.400 Opfern aus. In vielen Fällen blieben Ermittlungen aus. An der Spitze des britischen Crown Prosecution Service, also der höchsten Strafverfolgungsbehörde des Landes, stand damals der heutige Premierminister Keir Starmer. Mittlerweile lassen sich die Vorgänge offenbar nicht mehr aus der öffentlichen Debatte heraushalten. Selbst Politiker etablierter Parteien zeigen sich erschüttert. So auch die Labour-Abgeordnete Natalie Fleet. Sie wurde als Jugendliche selbst Opfer einer Vergewaltigung. Bei einer Anhörung Anfang Juni schilderte sie die Erfahrungen vieler Betroffener.
The grooming gang scandal is one of the darkest moments of our nation's history.
Der Grooming-Gang-Skandal ist einer der dunkelsten Momente in der Geschichte unserer Nation. Jedes Mal, wenn ich eine der Überlebenden treffe, höre ich dieselbe Geschichte. Diese Mädchen wurden nicht nur von diesen Tätern missbraucht, sie wurden ignoriert, herabgewürdigt und sogar beschuldigt. Zu viele mussten jahrelang ertragen, dass ihnen gesagt wurde, die Verbrechen gegen sie zählten nicht. Und deshalb zählten auch sie selbst nicht.
Der Bericht enthält zahlreiche Aussagen von Opfern. Immer wieder wird dabei ein ähnliches Muster beschrieben. Organisierte Tätergruppen, systematisches Vorgehen und jahrelanger Missbrauch. Nach Angaben der Autoren hätten 87%, wie diese auf Bildern der Behörden, der Täter muslimische Namen. Gleichzeitig versuchen Politiker weiterhin, die Ereignisse von Fragen nach Herkunft, Kultur oder Religion zu trennen. So auch der aus Pakistan stammende Abgeordnete Ayub Khan. Er erklärte während der Anhörung:
But it also means we reject the grotesque idea.
Das bedeutet aber auch, dass wir die groteske Vorstellung zurückweisen, Vergewaltigung, Missbrauch oder Grooming seien das Produkt bestimmter oder gar minderwertiger Ethnien, Religionen oder Nationalitäten. Diese Verbrechen werden von Menschen begangen. Sie werden nicht nur von Muslimen, Migranten und Minderheiten begangen.
Diese Darstellung steht nach Auffassung der Autoren im Widerspruch zu zahlreichen Zeugenaussagen. Besonders brisant ist ein weiterer Punkt. Dem Bericht zufolge waren Vergewaltigerbanden in 149 Verwaltungsbezirken aktiv. Es geht also nicht um das Versagen einer einzelnen Kommune, sondern nach Ansicht der Autoren um ein landesweites Problem. Kurz nach der Veröffentlichung gab es jedoch auch Kritik am Bericht. So stufte die Seite UK Fact Checker Politics die Darstellung als wenig glaubwürdig ein. Zur Begründung heißt es dort unter anderem, die Inhalte widersprächen den Darstellungen von Regierung und öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Für Empörung sorgt außerdem die Frage nach den Strafen. Selbst verurteilte Täter kämen häufig vergleichsweise glimpflich davon. Darauf wies der Abgeordnete Robert Jenrick von Reform UK hin. Er beschrieb einen Fall im Norden Englands.
Am Bradford Crown Court verhängte ein Richter eine Strafe von 6,5 Jahren. Das war für einen Mann, der ein 13-jähriges Mädchen unter Drogen setzte und sie dann mindestens zweimal vergewaltigte, während sich andere Männer anstellten, um sie zu vergewaltigen. 6,5 Jahre dafür. Stellen Sie sich vor, Das wäre ihre Tochter gewesen. Und er wäre wahrscheinlich nach 4 Jahren unter Auflagen entlassen worden, wenn nicht ich und andere den Fall dem Attorney General und schließlich dem Berufungsgericht als unangemessen mildes Urteil vorgelegt hätten, woraufhin die Strafe erhöht wurde.
Der Bericht wurde übrigens nicht von der britischen Regierung in Auftrag gegeben. Nach Angaben von Rupert Lowe konnte die Untersuchung nur durch Spenden von mehreren 10.000 Privatpersonen finanziert werden. Wie Sie sehen, können Veröffentlichungen auf Spendenbasis die politische Kaste eines ganzen Landes unter Druck setzen. Auch Auf1 kann dank Ihrer Spenden unter www.auf1.tv/unterstützen senden, was das System verschweigen will. Auch in Deutschland könnte sich eine größere Mediendebatte um das sogenannte Alpha-Gal-Syndrom entwickeln. Die Erkrankung kann eine Allergie gegen Fleisch auslösen. Darauf deutet ein Bericht der deutschen Ausgabe von Euronews hin. Die Plattform titelte am Montag, Zitat, Fleischallergie nach Zeckenbiss. Kommt das Alpha-Gal-Syndrom auch nach Deutschland? Dem Bericht zufolge breitet sich die durch Zecken übertragene Erkrankung inzwischen auch in Deutschland aus. Konkrete Fallzahlen gäbe es allerdings nicht. Aufgrund fehlender Daten lasse sich das Ausmaß bislang nicht verlässlich beziffern. Beobachter sehen darin den möglichen Beginn eines sogenannten Pre-Teachings. Darunter versteht man die gezielte Platzierung eines Themas in den Medien, um die Öffentlichkeit auf spätere politische oder gesellschaftliche Maßnahmen vorzubereiten. Mit den möglichen Hintergründen einer solchen Entwicklung hat sich Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet bereits ausführlich beschäftigt. In einer Sendung mit dem Titel »Hat Bill Gates Genzecken ausgesetzt, um Menschen gegen Fleisch allergisch zu machen?« geht er auf verschiedene Aspekte des Themas ein. Telegram-Gründer Pavel Durov hat zu einem internationalen Wettbewerb für Meinungsfreiheit im Internet aufgerufen. Nach Angaben auf seinem offiziellen Kanal sollen Teilnehmer ein Video zum Thema Freiheit im Netz produzieren und auf einer der großen Plattformen veröffentlichen. Dazu zählen TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Spotlight oder X. Eine wichtige Voraussetzung, das Video muss mindestens 10.000 echte Aufrufe erreichen. Manipulationen durch Bots oder gekaufte Klicks führen zum Ausschluss. Erlaubt es jedoch, den Beitrag auf anderen Netzwerken zu bewerben. Darüber hinaus müssen die Teilnehmer zumindest kurze Ausschnitte aus einer in den Wettbewerbsregeln genannte Rede von Durov verwenden. Einsendeschluss ist der 15. Juli nach Dubai-Zeit. Für den Sieger winkt ein Preisgeld von 200.000 US-Dollar. Die Enthüllungen von Auf1 über das NGO-Geheimtreffen in Potsdam schlagen weiter Wellen. Nun gibt es eine erste Reaktion aus dem Gewerkschaftslager. Hintergrund ist ein Arbeitspapier, das bei dem Treffen offenbar diskutiert wurde. Das Arbeitspapier war durch Recherchen von Auf1 öffentlich geworden und sorgt seitdem für politische Diskussionen. Darin wird auch die alternative Gewerkschaft Zentrum angegriffen. Wörtlich heißt es, Pseudogewerkschaften wie Zentrum hätten die Funktion einer rechtsradikalen Vorfeldorganisation der AfD. Stattdessen solle der Deutsche Gewerkschaftsbund als wichtiger Pfeiler im Kampf gegen rechts gestärkt werden. Der Vorsitzende der Gewerkschaftszentrum, Oliver Hilburger, reagierte mit scharfer Kritik auf diese Darstellung. Gegenüber Auf1 erklärte er, die Verfasser sind mit diesem Papier unfreiwillig Kronzeugen für die Sichtweise, dass die DGB-Gewerkschaften Teil des Staatsapparates und der halbstaatlichen sogenannten Zivilgesellschaft und nicht primär die Vertreter der arbeitenden Schichten sind. Dies beweise einmal mehr die Notwendigkeit einer alternativen Gewerkschaftsarbeit, so Hilburger. Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker hat eine angekündigte Volksbefragung über eine mögliche Verlängerung des Wehrdienstes vorerst abgesagt. Bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag erklärte der ÖVP-Politiker, ein entsprechendes Referendum sei derzeit kaum noch wahrscheinlich. Zwar halte er eine direkte Beteiligung der Bevölkerung grundsätzlich für sinnvoll, gleichzeitig räumte Stocker jedoch ein, dass ihm dafür die Unterstützung seiner Koalitionspartner fehlt. Wörtlich sagte er, ich nehme aber zur Kenntnis, dass ich dazu in der Koalition keine Mehrheit habe. Nur falls bis zum Sommer keine Einigung über eine mögliche Verlängerung der Wehrpflicht erzielt werde, könne eine Volksbefragung erneut zum Thema werden. Die Diskussion über eine solche Abstimmung dauert bereits seit rund 5 Monaten an, bislang ohne Ergebnis. Beobachter sehen in der Ablehnung einer Volksbefragung durch Teile der Regierungskoalition ein fragwürdiges Verständnis von direkter Demokratie. Die Kritik richtet sich dabei vor allem gegen SPÖ und NEOS. Welche Folgen wird das mögliche Ende des Iran-Krieges für die Weltwirtschaft haben? Und wie wirken sich die steigenden Leitzinsen auf die bereits enorm hohe Staatsverschuldung der EU und Japans aus? Diese Fragen habe ich mit dem Wirtschaftsfachmann Günter Harnig besprochen.
Naja, ich bin da nicht so optimistisch, weil die geopolitischen Voraussetzungen, die sind ja noch gar nicht behoben dort. Also die Streitigkeiten im Nahen Osten bleiben ja weiterhin. Insofern bin ich da nicht so optimistisch. Ich sehe eher, dass der Konflikt früher oder später wieder anfangen wird. Außerdem, da kommt dazu, der amerikanische Präsident Donald Trump, der hat ja schon 38 Mal angekündigt, dass wir ja jetzt endlich einen Friedensvertrag bekommen. Also das Ganze ist ja immer noch nicht in trockenen Tüchern, das Ganze. Und selbst wenn die Straße von Hormuz wieder frei wird, trotzdem bleibt es dabei, dass das ja Monate, teilweise Jahre dauert, bis das alles wieder so in Gang kommt, wie wir das gewohnt waren. Also das Ganze wird langfristige Auswirkungen noch haben. Auch die deutsche Industrie weist ja darauf hin, selbst wenn der Konflikt behoben wird, dass das also lange Zeit dauern wird, bis sich überhaupt wieder das normalisieren wird.
Auch der japanische Yen geriet zuletzt stark unter Druck, konnte sich nach einer leichten Zinserhöhung aber wieder stabilisieren. Gleichzeitig drohen die höheren Zinsen, die ohnehin enorme Staatsverschuldung weiter zu belasten. Steht Japan vor einer Finanzkrise?
Ja, Japan ist schon kritisch, weil die haben ja mit die höchste Staatsverschuldung von allen industriellen Nationen, also an die 250% zum Bruttoinlandsprodukt. Deutschland hat ja nur ungefähr 70%. Also die sind ja massiv überschuldet, wenn man das sieht. Interessant ist ja auch, dass zum Beispiel die Geldmenge in Japan seit 2024 weiterhin abnimmt. Also das ist nicht so, dass da Geld gedruckt wird oder so. Das ist immer so eine Floskel, die heute gebraucht wird, die drucken Geld. Aber das tun sie eben nicht. Also die Geldmenge ist weiter rückläufig in Japan. Also die Exporte laufen auch nicht mehr so gut, wie das früher war. Und da könnte sich schon was anbahnen, speziell wenn jetzt eben die Zinsen auch steigen in Japan, weil ja dann immer mehr Zins auch für diese Verschuldung bezahlt werden muss. Also das könnte schon kritisch werden.
Auch Frankreich und viele andere EU-Staaten sind hoch verschuldet. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins inzwischen auf 2,25% angehoben. Kredite werden dadurch teurer und die Zinslast steigt. Dennoch denkt kaum ein Staat daran, seine Ausgaben zu senken. Wie lange kann das noch gut gehen?
Das Problem ist halt, die Staaten können die Verschuldung gar nicht senken, weil die Wirtschaft läuft nicht gut. Das heißt, die Unternehmen verschulden sich auch nicht in dem Maße. Und irgendjemand muss ja diesen Schuldenüberhang aufnehmen. Also man muss ja sehen, 1 Euro Vermögen entspricht 1 Euro Schulden. Und wenn die Vermögen durch den Zins steigen, dann müssen auch die Schulden, die den Vermögen gegenüberstehen, steigen. Also irgendjemand muss diese Schulden aufnehmen. Und wenn das eben die Privathaushalte und Unternehmen nicht machen, dann muss es eben der Staat machen. Ansonsten würde das ganze System zusammenbrechen. Also man ist hier wirklich in der Falle drinnen, wo man eigentlich gar nicht mehr rauskommt.
Auch die EU-Kommission setzt nicht auf Sparen. Stattdessen will sie ihren Haushalt auf rund 2 Billionen Euro ausweiten und dafür neue EU-Steuern und Abgaben einführen. Wird Brüssel damit durchkommen?
Ja, ist die gleiche Sache eben. Irgendjemand muss die Schulden machen und letztlich natürlich führt das alles zu steigenden Steuern. Also die Zinsen für die Steuern, für die Schulden müssen dann real erarbeitet werden und über Steuern eben abgeführt werden. Also ich fürchte, wir werden in Zukunft massiv steigende Steuern in allen Ländern sehen.
Ja, im Schatten der Fußballweltmeisterschaft haben die EU-Staaten zudem die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldawien eröffnet. Glaubte Brüssel tatsächlich, einen solchen Schritt weitgehend ohne öffentliche Debatte durchsetzen zu können?
Naja, wir sind ja bei der Osterweiterung der EU damals mit Rumänien und Bulgarien auch nicht gefragt worden. Also das hat man ja auch einfach so durchgezogen, obwohl diese Länder, man muss ja nur mal nach Rumänien fahren, die passen ja wirklich nicht zur EU. Also Rumänien ist ja praktisch ein Entwicklungsland, wenn man sich da mal ein bisschen umschaut. Ich bin früher öfters in Rumänien gewesen, weil ich eben auch einen Rumäniendeutschen kenne. Und das ist ja wirklich ein Entwicklungsland, wo eigentlich nicht zur EU passt und trotzdem wurde das aufgenommen, wo wir ja natürlich auch eine Menge Geld dafür bezahlen müssen. Also ich fürchte, auch in dem Fall werden wir wieder nicht gefragt werden.
Und wie Günther Harnik den Börsengang von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX einordnet, erfahren Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. In der Wirtschaft am Mittwoch liefert Auf 1 Ihnen einen soliden Überblick über die wirtschaftliche Lage. Mit Ihrem Klick auf das Spendenformular unterstützen Sie eine breit gefächerte Berichterstattung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.